die Versuchungen von Gottes Bodenpersonal heißt dieser Vortrag. Versuchungen gibt es, seitdem es den Teufel gibt. Seine Absicht ist es, Engel und Menschen zum Ungehorsam gegenüber Gott zu verführen. Sogar den Sohn Gottes wollte er zur Sünde verführen. Wir wissen, die erste Sünde von Eva und Adam ist ja auch deswegen gekommen, weil der Teufel die beiden verführte. Ich war einwandfrei. Sie wurden von ihm versucht und ja, sie haben der Versuchung nicht standgehalten. Der Herr Jesus, er wurde auch massiv versucht, viel stärker. Er hat der Versuchung standgehalten. Er wurde nicht nur dreimal versucht, wie das im Evangelium heißt, sondern viel häufiger hat der Teufel ihn versucht, aber der Herr hat ihn immer mit Gottes Wort zurückgewiesen und hat auf diese Weise der Gerechtigkeit zum Sieg verholfen. Was nun ist das Wesen der Versuchung? Versuchung ist der Versuch, den Menschen zur Sünde, zum Unglauben und zum Ungehorsam gegenüber Gottes Gebot zu verführen. So könnte man das definieren. Versuchung ist der Versuch, den Menschen zur Sünde, zum Unglauben und zum Ungehorsam gegenüber Gottes Gebot zu verführen. Die erste Versuchung in der Menschenwelt geschah im Paradies. Vorher hat es aber schon einen Sündenfall gegeben. Das wissen wir ja aus der Heiligen Schrift, denn vorher sind ja schon Engel abgefallen von Gott. Nur so ist der Teufel entstanden. Der Teufel war vorher ein Engel Gottes und er hat sich gegen Gott aufgelehnt und dadurch ist die Sünde in die Welt gekommen. Und dann versuchte der Teufel, die Menschen auch auf seine Seite zu ziehen, sollte Gott gesagt haben, er sät Zweifel in das menschliche Herz. Und wir kennen die Geschichte, der Mensch hat ihm nachgegeben. Und so ist der Sündenfall entstanden. Und mit dem Sündenfall sind wir aus dem Paradies rausgeworfen worden. Und alle Not und alles Elend, was wir heute haben, Krankheiten, Streit, Kriege, Tod, all das ist eine Folge des Sündenfalles. Man muss sich das immer wieder vor Augen stellen. Gott ist ein heiliger Gott. Er kann nicht einfach über die Sünde hinweggehen, sondern Sünde zieht Strafe nach sich, immer. Und deswegen musste der Sohn Gottes auch sterben. Er hat die Strafe für die Sünde erlitten, als er am Kreuz von Golgatha starb. Welche Arten der Versuchung gibt es? Das griechische Wort, das sowohl mit Versuchung wie auch mit Anfechtung übersetzt werden kann, ist peirazo. Dieses Wort wird unterschiedlich gebraucht, manchmal im Sinne von auf die Probe stellen. Zum Beispiel im Vater Unser, führe uns nicht in Versuchung, das heißt, stelle uns nicht auf die Probe, wie zum Beispiel Hiob auf die Probe gestellt wurde. Manchmal wird es aber auch im Sinne von zur Sünde verführen gebraucht. Jakobus 1 ist eine klassische Stelle, wo es heißt, dass Gott niemanden zur Sünde verführt, sondern unsere eigenen Begierden, die in unserem Innersten sind seit dem Sündenfall, die versuchen uns und wollen uns in die Sünde stürzen. Also der gleiche Begriff für zwei verschiedene Sachverhalte, auf die Probe stellen und zur Sünde verführen. Auf die Probe gestellt wird unser Glaube von Gott. Denken wir etwa an Abraham. Er sollte seinen Sohn Isaak opfern. Natürlich will Gott kein Menschenopfer, er hat das ja auch verhindert. Aber Gott hat damit Abrahams Gehorsam geprüft. Er hat ihn auf die Probe gestellt. Ist Abraham bereit, sein Liebstes für mich zu geben? So könnte man das formulieren, nicht wahr? Wenn man sich das vorstellt, Gott verlangt von mir, meine Tochter herzugeben. Unheimlicher Gedanke, nicht wahr? Hiob, ganz ähnlich. Hiob wird auf die Probe gestellt. Sein Glaube wird geprüft, wird geläutert. Eigentlich wollte Gott das ja gar nicht. Der Teufel hat diese Not und dieses Leid über Hiob gebracht. Aber Gott hat es zugelassen, hat grünes Licht gegeben, hat gesagt, okay, du kannst das machen. Prüfe ihn. Kannst ihn mit Krankheiten schlagen, die Kinder wurden ihm genommen, Gesundheit, aber schon ist seines Lebens. Das Leben durfte er nicht antasten. Wenn man diese Geschichte liest von Hiob, ist unglaublich, was dieser Mann durchgemacht hat. Es war eine wahnsinnige Prüfung des Glaubens. Zur Sünde verführt werden wir aber vom Teufel und von unseren eigenen Begierden. Und da möchte ich diese Jakobusstelle, die ich eben schon erwähnte, auch mal vorlesen, denn das ist eine ganz wichtige Stelle. Jakobus 1, Vers 12 bis 14. Jakobus 1, Vers 12 bis 14. Glückselig der Mann, der die Prüfung erduldet. Hier wird Peirasmos auch mit Prüfung übersetzt. Glückselig der Mann, der die Prüfung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die er denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Und hier ist Versuchung gemeint im Sinne von zur Sünde verführen. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Das ist die Verführung zum Bösen, die Verführung zur Sünde. Durch das, was in mir steckt, durch das Böse, das im Menschen steckt, seit dem Sündenfall. Gott hat uns nicht so geschaffen, sondern es ist eine Folge des Sündenfalls. Versuchung kann also die Erprobung unseres Glaubens durch Gott sein, kann aber auch die Reizung zum Ungehorsam gegenüber Gott durch den Teufel und die eigenen Begierden sein. Das muss man begriffen haben, sonst versteht man das Konzept nicht. Das ist der gleiche Begriff, aber er wird auf verschiedene Weise gebraucht. Nochmal, das ist ein Kernsatz, Versuchung kann auf der einen Seite die Erprobung unseres Glaubens durch Gott sein, wie bei Abraham und wie bei Hiob, kann aber auf der anderen Seite auch die Reizung zum Ungehorsam gegenüber Gott durch den Teufel und die eigenen Begierden sein, wie zum Beispiel im Paradies, als der Teufel Adam und Eva versuchte und zur Sünde verführte. Da wir seit dem Sündenfall in einer gefallenen Welt leben, sind wir dauerhaft Versuchungen ausgesetzt. Gott prüft unseren Glauben auf seine Echtheit, indem er zum Beispiel Krankheiten oder Verfolgung kommen lässt oder wir von scheinbarer Erfolglosigkeit im geistlichen Dienst geplagt sind. Jawohl, das sind Prüfungen Gottes. Krankheiten können Prüfungen Gottes sein. Gott will sehen, ob wir ihm trotzdem treu bleiben, auch wenn unser Leben plötzlich aus den Bahnen gerät. Es ist nicht leicht, dann Gott treu zu bleiben. Ich habe einen guten Kollegen, Mitältesten aus meiner Gemeinde dort, genauso alt wie ich, bekam vor wenigen Monaten die Diagnose Krebs. Von heute auf morgen Krebs. Nicht geraucht, nicht getrunken. Ja, ein Pastor hat Prake besucht gehabt, ja, aber plötzlich Krebs. Muss operiert werden, muss zur Kur, irgendwo hier oben, ich glaube Bad Lippstadt war er in der Kur. Weihnachten kam er nach Hause und dann fragte ich ihn, und wie geht's? Patjoinko, sagt er, Patjoinko, langsam, langsam. Ja, kann ich mir vorstellen, langsam, langsam. Es geht nicht mehr so. Von heute auf morgen das Leben anders. Bist du im Glauben noch fest? Ja. Der Herr hat mir das auferlegt, ich trage es. Er hat schon einen anderen schweren Schicksalsschlag hinter sich und er war ein Vorbild für die ganze Gemeinde, wie er diesen Schicksalsschlag, diese Prüfung Gottes getragen hat. Solche Prüfungen können so hart sein, dass der Gläubige sogar beginnt, an der Vatergüte Gottes zu zweifeln. Ja, das kann passieren. Zweifel sind menschlich und auch Christen haben Zweifel. Wir dürfen nicht so tun, dass wir erhaben wären über alle Zweifel. Das ist nicht so. Auch in unserem Leben können dunkle Täler kommen, wo plötzlich alles ins Wanken gerät, wo wir Zweifel haben, bis hin zum Zweifel an der Existenz Gottes. Kann man sich vielleicht jetzt nicht vorstellen, wenn es einem gut geht, man denkt alles im Lot, aber es gibt genügend Beispiele dafür. Das Leben verläuft nicht immer glatt. Gott stellt uns manchmal stark auf die Probe und wer dann Zweifel hat, auf den sollen wir keine Steine werfen, sondern im Gegenteil, ihn seelsorgerlich begleiten, ihm helfen, ihn tragen, wie der Apostel Paulus im Thessalonicher Brief auch sagt, tragt die Schwachen, die Kleinmütigen, sprecht ihnen Mut zu, damit sie durch diese dunkle Zeit hindurchkommen. Nicht so wie Hiobs Ehefrau, sage Gott ab und stirb. Nicht wahr? Sie sah auch das Leid ihres Mannes. Wo ist jetzt dein Glaube? Was ist mit deiner Frömmigkeit? Alles für die Katz. Sage Gott ab und stirb. Nein, das ist nicht der Weg. Bleibe bei Gott. Er hat einen Plan. Auch wenn wir momentan diesen Plan nicht sehen, bleibe trotzdem bei ihm. Evangelium Johannes, Kapitel 13, sagt der Herr einmal zu Petrus, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später verstehen. So ist das Leben manchmal. Wir verstehen jetzt nicht, was Gott mit uns tut. Später aber werden wir es verstehen. Abraham hat es verstanden und Hiob hat es später auch verstanden. Im Rückblick, Ende seines Lebens, hat er gesehen, Gott hatte doch alles unter Kontrolle. Es war ihm nicht entglitten. Wir hatten im letzten Semester eine Vorlesung über zeitgenössische Theologien. Da haben wir so die Theologen der letzten 200 Jahre in Deutschland kennengelernt. Und da war auch eine Frau drunter, Dorothee Sölle, ihr Name, ist 2003 gestorben. Sie kam nicht zurecht mit dem, was in Auschwitz geschehen war. Sie sagte, nach Auschwitz, ihr wisst alle, was in Auschwitz geschehen ist, jetzt in diesen Tagen wird 75 Jahre Befreiung des KZ Auschwitz ja gefeiert. Steinmeier war in Israel, Yad Vashem, und hat die Rede dort gehalten als erster deutscher Bundespräsident. Vor 75 Jahren haben die Russen dieses Lager befreit. Sölle sagte, nach Auschwitz kann ich nicht mehr an den Gott glauben, der alles so herrlich regiert. 5 Millionen Tote ist nicht mehr möglich. Dann hat sie den Begriff geprägt, atheistisch an Gott glauben. Das war ihr Lebensmotto, atheistisch an Gott glauben. Sie konnte nicht mal an einen persönlichen Gott glauben. Gott war für sie nur noch eine Chiffre, nur noch ein Symbol. Der Glaube war ihr im Grunde genommen wie Wasser, wie Sand in den Händen zerronnen. Sie hatte keinen Glauben. Möge Gott geben, dass es keinem von uns so passiert, wenn einmal schwere Tage über uns kommen. Wir wissen nicht, was der Herr mit uns vorhat. Prüfungen Gottes können schwer sein, können hart sein. Aber das Wort Gottes sagt uns, wir sollen auch dann am Herrn bleiben, festhalten an ihm. Und das Ende wird gut sein. Gottes Zusage, 1. Korinther 10, 13, keine Versuchung wird unser Vermögen übersteigen. Der Herr ist treu. Er wird es so zum Ende bringen, dass wir es noch tragen können. Die teuflischen Versuchungen wollen nicht unseren Glauben prüfen, sondern sie wollen ihn zerstören. Das letzte Ziel des Teufels ist es, den Menschen von Gott abzubringen und in die Verzweiflung und Hölle zu stürzen. Der Teufel hat das bei Jesus mit aller Intensität versucht. Er ahnte, wahrscheinlich wird er es nicht gewusst haben, aber er ahnte, warum Jesus und wozu Jesus auf diese Erde gekommen ist. Und er wollte das verhindern. Jesus sollte nicht sterben und nicht vom Tod auferstehen. Der Teufel hat alles dran gesetzt, um das zu verhindern. Und deswegen hat er Jesus so versucht. Ich werde dir alle Schätze der Erde geben, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Jesus hat ihm standgehalten. Er blieb dem Vater treu. Der Teufel knüpft an unseren Schwachstellen an und versucht uns dort in Sünde zu verführen, wo wir schwach sind. Und jeder von uns hat seine Schwachstelle vielleicht woanders. Wenn wir uns ernsthaft prüfen, dann wissen wir, wo wir schwach sind und wo wir schnell fallen können. Man sagt, es gibt drei große Schwächen der Menschen: Geld, Macht und Sex. Zunächst zum Geld. Die Bibel warnt vor dem Mammon an ungezählten Stellen. Es ist interessant, wenn man in der Konkordanz nachguckt, wie häufig die Bibel über Geld spricht. Das ist kein Thema, das dort gemieden wird. Im Gegenteil, es kommt x-mal vor. Immer wieder, ob in den Sprüchen im Alten Testament, ob im Neuen Testament, in den Evangelien, in den Briefen, immer wieder kommt das Thema Geld, Reichtum, Geldgier, Habsucht vor. Die Bibel warnt vor dem Mammon. Wir brauchen Geld zum Leben und dein Einkommen ist legitim. Es ist auch legitim, dass eine Gemeinde einen Pastor bezahlt. Das ist nicht gegen die Bibel. Jesus hat gesagt, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Man kann als Pastor ehrenamtlich arbeiten, ist auch in Ordnung, keine Frage. Aber es ist auch nicht falsch, wenn man den Pastor freistellt vom normalen Beruf, säkularen Beruf und bezahlt ihn für seine Arbeit in der Gemeinde. Der Pastor predigt ja nicht nur sonntags. Er macht auch Seelsorge, er bereitet die Gottesdienste vor, die Bibelstunden und viele, viele andere Dinge. Repräsentiert die Gemeinde in der Öffentlichkeit. Einkommen ist legitim. Geld stinkt nicht. Geld an sich, kein Problem. Das ist nur Metall, sind nur Scheine. Das Problem ist unser Herz. Das Geld kann mit uns etwas anstellen. Es kann unser Herz vollkommen ergreifen, sodass wir nichts anderes mehr im Sinn haben, als mehr Geld zu verdienen. Und da liegt das Problem. Habsucht nennt die Bibel das oder Geldgier. Und gerade die Botschafter, die Diener Gottes, werden gewarnt: Tut nie um des Geldes willen euren Dienst. Ihr braucht ein Einkommen, jawohl, aber arbeitet nie um des Einkommens willen, sondern arbeitet um Gottes Willen und um der Menschen Willen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Arbeitet nie um des Einkommens, um des Gehaltes Willen, sondern aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu den Menschen. Ich möchte uns da auch mal eine Bibelstelle vorlesen, und zwar im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 2. 1. Petrus 5, Vers 2. Ich lese den Vers 1 noch dazu, das ist der Kontext. Die Ältesten nun unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, Doppelpunkt, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führt, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern bereitwillig. Ganz deutliche Ansage an die Gemeindeleiter: Sie dürfen nicht um des Geldes willen den Dienst tun. Macht. Gemeinde oder Missionsleiter oder auch Leiter von Arbeitsbereichen der Gemeinde, Dirigenten und so weiter, sind kleine Chefs, weil sie als Hirten die Herde leiten. Das ist so. Das muss man ganz nüchtern sehen. Auch wenn man den Kindergottesdienst leitet, ist man so ein kleiner Chef über die 10 Kids, die da sonntagmorgens in der Gruppe sind. Die Gefahr des Missbrauchs der Macht ist groß. Auch da ist die Bibel wunderbar ehrlich und aktuell. Nicht wahr? 2000 Jahre alt ist dieses Buch. Und die Ratschläge treffen heute zu 100% zu, genauso wie sie vor 2000 Jahren zutrafen. 1. Petrus 5, Vers 3 ist gerade der nächste Vers. Da heißt es: Nicht als solche, die über ihre Besitztümer herrschen, mit Besitztümern ist hier die Gemeinde gemeint, nicht als solche, die über ihre Besitztümer herrschen, sondern die Vorbilder der Herde sind. Vorbilder der Herde sollen wir sein und nicht Macht ausüben. Ein Pastor ist ein Diener der Gemeinde. Und der Dirigent ist ein Diener des Chors. Das hat uns der Herr Jesus vorgelebt. Die Jünger kamen mal zu ihm und sie hatten solche, ja, Machtbegehrlichkeiten in sich. Wer ist denn der Größte unter uns, war so ihre Frage. Und der Herr sagt: Kinder, habt ihr immer noch nicht verstanden? In der Welt, ja, da geht es um Macht. Da geht es darum, wer der Größte ist, der Stärkste ist, das meiste Geld hat. Aber doch nicht in der Gemeinde. Es darf nicht um Macht gehen, sondern um Dienst. Ich bin doch auch unter euch als ein Diener. Ich bin nicht gekommen, um über euch zu herrschen. Auch wenn ihr mich Rabbi nennt, Meister nennt. Ich bin euer Diener. Und ich werde euch so dienen, dass ich mein Leben für euch lasse. Wir sind Diener. So müssen wir unsere Aufgabe in der Gemeinde begreifen. Egal, was wir tun. Wir dienen den Menschen. Dienende Leiterschaft, hat mal jemand ein Buch drüber geschrieben. Das ist gut formuliert. Dienende Leiterschaft, ja. Wir sollen den Menschen dienen. Auch Jesus wird vom Teufel mit dem Versprechen großer Macht versucht. Ich nannte eben schon diese Stelle aus Matthäus 4,8. Wenn du niederfällst und mich anbetest, will ich dir das alles geben. Die Herrschaft über diese Erde und über ihre Reiche, die dem Teufel übergeben worden war, wollte er Jesus geben, aber Jesus widersteht dem. 6, das dritte. Schon David, ein Mann mit vielen Gotteserfahrungen und erfüllt mit dem Heiligen Geist, gerät in schwere sexuelle Verfehlungen und lässt sich gar zu einem Mord hinreißen. Diese Geschichte erschüttert mich immer wieder aufs Neue, muss ich ehrlich sagen, wenn ich sie lese. Denn David war ja ein Mann nach dem Herzen Gottes, nicht wahr? Er war ein Mann, der den Heiligen Geist hatte. Und doch lässt er sich zu einer so schrecklichen Doppelsünde verführen. Er begeht nicht nur Ehebruch, sondern er begeht letztlich auch einen Mord. Er ist der Anstifter zu einem Mord. Etwas ganz Schreckliches. Wie konnte so etwas passieren? Der Teufel hat ihn erwischt an einer Schwachstelle von David. Und David hat in diesem Augenblick wahrscheinlich keine innige Verbindung zum Vater im Himmel gehabt. Er war etwas träge geworden, er war lau geworden. Es war Kriegszeit, er war nicht ausgezogen mit dem Krieg, sondern mit den Kriegsleuten, sondern er war zu Hause geblieben, in seinem Palast. Und da ist er auf dumme Gedanken gekommen. Er ist nicht zur Arbeit gegangen. So kann es anfangen. Und dann fällt er in eine so schlimme Sünde hinein. Die Bibel kennt diese Versuchungen und sie gibt Hinweise zur Bewältigung. 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, Vers 2. sagt der Apostel Paulus Folgendes: Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater, Jüngere als Brüder. Ältere Frauen ermahne als Mütter, Jüngere als Schwestern, in aller Keuschheit. In aller Keuschheit, in aller Enthaltsamkeit oder Reinheit, so kann man das Wort auch übersetzen. Das ist interessant. Auch da wieder die Bibel, hochrealistisch, nicht wahr? Hochrealistisch. Ich habe einen guten Freund in Amerika, der hat das Prinzip, Seelsorge mit Frauen nie allein zu machen. Er sagt, immer dann, wenn eine Frau zu mir in die Seelsorge kommt, hole ich entweder meine eigene Frau hinzu oder irgendeinen anderen. Ich will Versuchungen aus dem Weg gehen. Und nicht nur Versuchungen aus dem Weg gehen, sondern er sagt, bei uns in Amerika, das gibt es in Deutschland wohl noch nicht so, aber bei uns in Amerika haben wir inzwischen mehrfach das Phänomen, dass Frauen, die in der Seelsorge waren beim Pastor, hinterher sagen, dieser Pastor ist mir unsittlich nahe gekommen. Dabei ist es gar nicht passiert. Und dann treten sie einen Prozess los und kassieren dann ein Millionenschmerzensgeld. Obwohl die Wahrheit ist, dass nichts passiert ist. So sieht es heute aus in den USA. Wir wissen ja, das, was in den USA heute passiert, das kommt in 5 bis 8 Jahren zu uns nach Deutschland. Das ist in fast allen Bereichen so. Deswegen hat mich dieser Rat meines Freundes dort aus Texas schon nachdenklich gestimmt, denn ich habe das bisher nicht so gehalten. Ich habe meistens alleine Seelsorge gemacht mit Frauen, die zu mir gekommen sind, ohne schlechte Gedanken dabei zu haben. Aber als er mir das sagte, dachte ich, vielleicht muss ich an dieser Stelle umdenken und anders handeln, um mich selbst und um meine Familie zu schützen. Denn in der Tat sind manche Pastoren tatsächlich gefallen an dieser Stelle, so wie wir es von David sehen. Er war zwar kein Pastor, aber immerhin hatte er auch den Heiligen Geist. Aber wir wissen von einer ganzen Reihe von Pastoren, die an dieser Stelle gefallen sind. Aber jetzt neuerdings noch das andere Phänomen, dass Frauen sich einfach etwas ausdenken, um dem Pastor etwas anzuhängen und im Prozess viel Geld einzustreichen. Sollten wir da nicht vorsichtiger sein? Die Bibel warnt auf jeden Fall, hier nochmal 1. Timotheus 5,2, jüngere Schwestern ermahne in aller Keuschheit. Ich will ganz persönlich etwas sagen. Unter den jungen Leuten, ich sehe das bei meinen eigenen Kindern auch, ist das ja heute üblich, wenn man sich begrüßt, dann umarmen die sich alle. Das hat sich so eingebürgert seit einigen Jahren. Meine erste Pastorenstelle hatte ich in Frankreich, das war 1985. Dort wurde ich Jugendpastor, das war meine erste Stelle in der Nähe von Straßburg. Und da hatte ich schon dieses Phänomen, die umarmten sich da alle und auch die Frauen umarmten mich. Dann habe ich immer schon gedacht, das ist komisch, das gefiel mir nicht. Als ich dann nach Deutschland kam, war das noch nicht. Aber in den letzten 20, 25 Jahren habe ich beobachtet, inzwischen hat sich das auch mehr und mehr in Deutschland eingebürgert. Wenn Leute sich begrüßen, fallen sie sich gleich um den Hals. Und oft auch Männer und Frauen, gemischt geschlechtlich also. Ich finde das nicht unproblematisch. Ich habe mit meinen Töchtern auch mal darüber gesprochen, die empfinden da nichts bei. Die sind so aufgewachsen, das ist diese Kultur heute. Ich mache das bewusst nicht so. Letzte Woche waren wir eingeladen bei einer Familie, so 20 in Euskirchen, 20 Kilometer von uns entfernt. Und die begrüßten uns alle überschwänglich. Und die Frau fiel auch allen um den Hals. Meiner Frau und unseren Kindern, die waren mit dabei, sie fiel allen um den Hals. Jetzt komme ich auch noch dran, da bin ich schon einen Schritt zurückgegangen und habe ihr die Hand gereicht. Ich habe gesagt, guten Tag und Dankeschön für die Einladung. Und habe damit ganz bewusst demonstriert, ich will mich nicht so vereinnahmen lassen. So fängt es an. Ich will mich nicht so vereinnahmen lassen. Ich will weiterhin eine gewisse Distanz wahren. ganz bewusst. Das meint Paulus hier, wenn er sagt, in aller Keuschheit, halte Distanz. Der Teufel schläft nicht. Und der Teufel weiß gerade, wo wir Männer schwach sind. Das sexuelle Problem ist zu 90% ein Problem der Männer und nicht der Frauen. Und er weiß genau, wie er uns kriegen kann. Und deswegen mahnt uns die Heilige Schrift und sagt, geh auf Distanz, sei vorsichtig, sei klug. Das Verhalten in der Versuchung. Um in Versuchungen standhaft zu bleiben, müssen die 5 Gs unser Leben bestimmen. So möchte ich die mal nennen. Morgen gehe ich, glaube ich, nochmal darauf ein. Die 5 Gs, aber jetzt schon mal, kann man sich gut behalten. Zu mir hat mal jemand gesagt, das können auch die 5 Js sein. Gebet, Gemeinschaft und die Geschwister. Ja, aber alles fängt mit G an. Also Gottes Wort, Gebet, Gemeinschaft, Gedächtnismahl, also das Abendmahl und Gehorsam. Diese 5 Punkte, das sind wichtige, ganz zentrale Dinge für unser Leben. Wenn wir daran festhalten, dann ist unser Leben auf der richtigen Spur, auf dem richtigen Gleis. Die 5 Gs sind ja das A und O des christlichen Lebens, sind übrigens ganz biblische Aussagen. Apostelgeschichte 2, Vers 42, da stehen alleine 4 von denen. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre, das ist Gottes Wort, in der Gemeinschaft, im Gebet und im Brotbrechen, das ist das Gedächtnismahl. Und der Herr Jesus hat dann in Johannes Kapitel 14 bis 16 über den Gehorsam gesprochen. Deswegen, diese 5 Punkte sind 100% neutestamentlich und biblisch und die müssen wir im Herzen haben. Davon muss unser Leben geprägt sein, im positiven, nicht im gesetzlichen Sinne, sondern im positiven Sinne geprägt, dass wir mit Gottes Wort regelmäßig Umgang haben, mit dem Gebet, dass wir die Gemeinschaft mit den Geschwistern pflegen und ihr nicht aus dem Weg gehen. So wie es auch im Hebräerbrief Kapitel 10 heißt, wir sollen die Versammlungen nicht verlassen, sondern im Gegenteil aufeinander Acht haben. Und das ist wichtig. Wir brauchen die Versammlungen, denn Gott spricht in den Versammlungen zu uns durch sein heiliges Wort. Und niemand denke, wenn ich zu Hause sitze und, was weiß ich, höre einen Fernsehgottesdienst im ZDF oder Evangeliumsrundfunk sonntagmorgens um 10, das könnte den Gottesdienst ersetzen. Es ist gut und richtig, dass es das gibt für Leute, die krank sind, die alt sind, die nicht mehr in die Kirche gehen können. Wer aber in den Gottesdienst gehen kann, der hat den Gottesdienst zu gehen. Dafür hat der Herr uns den Sonntag geschenkt, den freien Tag, dass wir unter Gottes Wort gehen, dass wir uns durch sein Wort ermutigen, ermahnen und trösten lassen, aber dass wir auch Gott dienen. Gott dient uns ja im Gottesdienst, aber wir dienen auch Gott, indem wir zu ihm beten, indem wir Lieder singen. Das ist Dienst. Und das sollten wir unbedingt festhalten. Also, wenn Christen der Versuchung nachgeben, dann haben sie meistens vorher schon die 5 Gs vernachlässigt oder sogar schon aufgegeben. Wenn zu mir Ehepaare in die Seelsorge kommen, die irgendwelche Probleme haben, dann lasse ich sie erst mal erzählen über dies und das und dann frage ich irgendwann, betet ihr miteinander? Und dann schauen mich die beiden in der Regel an und dann zuckt der eine vielleicht mit der Schulter und der andere sagt, ja, wir sprechen das Tischgebet immer. Ich sage, Tischgebet, gut und recht. Betet ihr darüber hinaus nicht miteinander? Nee, aber ihr seid doch beide Christen. Ihr geht doch beide in die Gemeinde. Betet ihr abends nicht miteinander? Nee. Dann wundert mich nicht, dass ihr Eheprobleme habt. Das Gebet ist doch das Vorrecht von einem christlichen Ehepaar. Wie schrecklich ist es, wenn der eine gläubig, der andere ungläubig ist? Aber wenn doch beide gläubig sind, ist das doch ein wunderbares Vorrecht, dass man gemeinsam vor den Thron Gottes tritt und für die Kinder betet, für die Nachbarn betet, für die Gemeinde betet, für die Politik, für die Missionare, fürs Wetter und was weiß ich für was sonst noch. Das ist doch unser Vorrecht, das wir haben. Meistens, wenn Probleme da sind, hat man aufgehört, das Gebet zu pflegen. Wundert mich nicht, dass die Leute dann anfällig werden für Sünden und andere Probleme. Deswegen wollen wir an den 5 Gs festhalten und sie nicht aufgeben. Wer die 5 Gs praktiziert und folglich mit Jesus in Verbindung steht, wird auch mit einem, ich sag mal, guten Maß an gesundem Menschenverstand ausgerüstet, um Versuchungen aus dem Weg zu gehen. Wer nicht mit Geld umgehen kann, wird sich zum Beispiel nicht um das Amt des Gemeindekassierers bewerben, nicht wahr? Ist eigentlich logisch. Es gibt Leute, die haben eine Schwäche für Geld. Vielleicht sind sie noch hoch verschuldet und brauchen dringend Geld. Wenn ein solcher sich bewirbt für das Amt des Gemeindekassierers, sollte man vorsichtig sein. Sollte man nicht unbedingt dieses Amt anvertrauen. Also Vorsicht an einer solchen Stelle. Wer anfällig ist für Macht, der wird darauf achten, dass er im Team leitet und so vor Alleingängen bewahrt bleibt. Deswegen ist es gut, wenn man ein Dreierteam hat, so wie ihr. Wir haben das, ich sagte das vorhin am Bibelseminar auch, so ein Dreierteam. Und das hat uns auch schon manches Mal davor bewahrt, uns zu vergaloppieren. Wenn der eine nämlich einen Vorschlag hat und die beiden anderen sagen, nein, aus den und den Gründen halten wir das nicht für gut, dann ist der eine, der einzige, genötigt, sich der Mehrheit zu beugen. Zu sagen, okay, dann ist vielleicht mein Vorschlag nicht so gut oder die Zeit ist noch nicht reif dafür und dann beugt es sich unter die Mehrheit. Das ist gerade für Leute wichtig, die ja, Alpha-Tiere sind, starke Leitungspersönlichkeiten sind. Sie müssen eingebunden sein in ein Team, damit keine falschen Entscheidungen getroffen werden, die am Ende zum Nachteil für die Gemeinde sind. Wer Probleme im Umgang mit dem anderen Geschlecht hat, der wird Situationen aus dem Weg gehen, wo er mit einer Person des anderen Geschlechts alleine ist. Man sollte zum Beispiel nicht mit dem anderen Geschlecht zusammen im Aufzug fahren. Das sagte mein Freund, mein texanischer Freund auch. Bei uns ist das ein ganz striktes Gebot, dass im Aufzug nie gemischt geschlechtliche Paare, die nicht verheiratet sind oder befreundet sind, fahren. Nicht einmal im Auto fahren wir zusammen, wenn nicht ein Dritter dabei ist. Einfach um Versuchungen und etwaigen falschen Beschuldigungen aus dem Wege zu gehen. An dieser Stelle möchte ich noch einen ganz kurzen Exkurs machen zum Thema Sexualität. Es sind um die 20 Jahre her, da bin ich das erste Mal in meinem Leben mit Internetpornografie konfrontiert worden. Es kam ein junger Mann aus einer anderen Gemeinde zu mir. Der hatte mich predigen gehört in der anderen Gemeinde, hatte Vertrauen gefasst, bat um einen Gesprächstermin, kam ins Büro und kam dann ganz schnell zur Sache und sagte, ich muss vor Ihnen etwas beichten. Ich bin verheiratet, aber ich bin Internetpornografie-süchtig. Jedes Mal, wenn ich den Computer hochfahre, muss ich auf diese Seiten gehen. Wenn meine Frau das rauskriegt, ist unsere Ehe am Ende. Ich weiß nicht mehr weiter. Seit dieser Zeit, vor ungefähr 20 Jahren, sind x Leute gekommen. Und ich weiß, in den Gemeinden ist das ein zunehmendes Problem. 90% Männer, meistens Jüngere, 15 bis 35, manchmal aber auch Ältere. Ich habe Anrufe bekommen von verzweifelten Leuten, die einfach sagten, ich rufe anonym an, ich möchte Ihnen nicht Auge in Auge gegenübertreten, helfen Sie mir raus aus dieser Sucht. Dieses Problem greift in einer Weise um sich, wie man das vor 20 Jahren nie erwartet hätte. Ich war damals auch überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war das erste Mal, ist immer so, wenn man das erste Mal mit etwas konfrontiert wird. Ich war überfordert. Ich habe mit dem jungen Mann gebetet. Ich weiß auch nicht, was aus ihm geworden ist. Er ist mir nie wieder begegnet. Ich kann mich auch nicht mehr an sein Gesicht erinnern. Danach habe ich mich dann schlau gemacht, habe mich informiert. Inzwischen weiß ich, es gibt einige christliche Werke, die haben sich auf dieses Thema spezialisiert und helfen jungen Menschen aus diesem Sumpf der Sexsucht herauszukommen. Denn die Mediziner sagen, diese Internetpornografie-Sucht ist ähnlich wie Drogen- und Alkoholsucht eine wirkliche Abhängigkeit. Und in der Regel genügt nicht ein einfaches Gebet. Kommst du gar nicht frei, wirst du nicht frei davon. In der Regel nicht. Sondern du brauchst eine richtige Therapie, um davon freizukommen. In Hannover, das ist ja nicht so weit von hier, gibt es eine christliche Initiative, die da sehr erfolgreich und sehr gewissenhaft arbeitet und gerade jungen Männern hilft, freizukommen. Return, das englische Wort Return, so heißt diese Initiative. Ein Psychologe und Psychotherapeut und Sozialarbeiter sind dort tätig und versuchen, Menschen auf dem Gebiet der Sexualität zu helfen. Die Sexualität ist ein ganz besonders gefährliches Einfallstor für die Sünde. Wenn wir in der Heiligen Schrift sorgfältig studieren, dann merken wir, dass die Schrift diesem Thema viel Raum gibt. Es gibt im Alten Testament ein ganzes Kapitel, das nur über sexuelle Sünden spricht. Das ist nicht von manchen Pastoren erfunden. Manchmal wirft man ja den Christen vor, ihr habt an der Stelle Komplexe, ständig sprecht ihr über Sexualität. Nein, das ist nicht erfunden, sondern das ist die Realität. Auf diesem Gebiet gibt es ganz viele Probleme und Seelsorger sind immer wieder mit solchen Problemen konfrontiert. Die meisten Seelsorger, und das werdet ihr bestätigen, sind Beziehungsprobleme und häufig auch Beziehungsprobleme verbunden mit sexuellen Problemen. Und dieses der Internetpornografie ist ein wachsendes Problem, auf das ich hinweisen möchte und wo ich besonders auch die Jugendleiter und die Teenie-Leiter bitte, ihre Kinder oder Jugendlichen darauf vorzubereiten, damit sie an dieser Stelle stark bleiben. Denn was heute auf den Schulhöfen der normalen Schulen abgeht, weil jeder 14-Jährige sein Handy hat, und über sein Handy auf Seiten kommen kann, was einfach nur schrecklich ist, müssen unsere jungen Leute da gewarnt werden, damit sie nicht in diesen Sumpf hineinfallen. Und wer hineingefallen ist, der soll umkehren, seine Schuld unter das Kreuz bringen. Und wenn er merkt, ich komme gar nicht mehr los davon, dann sucht Seelsorge auf und sprecht mit den Brüdern. Und notfalls lasst ihr euch von den Brüdern in eine solche Therapie wie bei Return oder Fachberatung wie von Return oder auch vom Weißen Kreuz weiter verweisen, damit es nicht zu einem Dammbruch kommt in der Gemeinde. Ich komme zum Schluss. Wachsamkeit und Nüchternheit sowie Beten und Fasten sind wichtige Instrumente, um in Zeiten der Versuchungen standhaft zu bleiben. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 5. Wir haben eben schon einiges aus diesem Kapitel gelesen. Es ist ein ganz interessantes und wichtiges Kapitel. In diesem Kapitel, wo auch über das Wirken des Teufels gesprochen wird, da heißt es 5, Vers 8, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft im Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Nüchtern sein, wachsam sein, wissend, dass der Feind, der Böse, nicht schläft, sondern versucht, gerade uns Christen in Sünde zu stürzen. Warum? Weil wir ihm entrissen wurden. Die anderen hat er ja schon. Weil wir ihm entrissen wurden und er möchte uns wiederhaben. Deswegen warnt Petrus uns und sagt, seid nüchtern, wachsam, seid vorsichtig. Der Teufel schläft nicht. Er will euch zu Fall bringen. Und jeder von euch muss sich fragen, wo bin ich versuchbar? Wo liegen meine Schwachstellen? Ob das jetzt üble Nachrede ist, ob das Lieblosigkeit ist, dummes Geschwätz ist, ob es sexuelle Sünden sind, Macht ist oder Geld ist oder was auch immer sonst. Jeder muss sich selbst prüfen und muss vor Gott treten und seine Schuld bekennen. Die geistliche Waffenrüstung, und damit schließe ich aus dem Epheserbrief Kapitel 6, will uns hier eine Hilfe sein. Diese Waffenrüstung, ab Vers 10 wird sie uns erläutert von Paulus. Im Übrigen, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr zu bestehen vermögt gegen die List des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht mit irgendwelchen Menschen haben wir zu kämpfen, sondern wir haben zu kämpfen gegen die Finster, gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen könnt und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, stehen vermögt. Und dann wird uns die Waffenrüstung aufgezählt, den Harnisch der Gerechtigkeit an den Lenden mit Wahrheit angetan und an den Füßen beschut mit der Bereitschaft des Evangeliums, des Friedens und der Schild des Glaubens, mit dem wir die Pfeile des Bösen auslöschen können und der Helm des Heils und das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. Im Grunde genommen sind das nochmal Erläuterungen, die das uns vor Augen stellen, was die 5 Gs bedeuten. Diese Waffenrüstung Gottes ist im Grunde genommen dasselbe, was die 5 Gs bedeuten. Die 5 Gs sind konstitutiv für ein siegreiches Leben als Christ. Ein Leben in der Nachfolge Jesu Christi. Und wenn wir diese 5 Gs praktizieren, dann wird der Herr mit uns sein und seinen Segen schenken und wir werden auch Sieg über die Sünde haben.